world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life.
John F. Kennedy in seiner Antrittsrede als amerikanischer Präsident 1961. Eine Zeit des Kalten Krieges und des atomaren Wettrüstens zwischen den USA und der Sowjetunion. Oder wie Kennedy sagt, eine Zeit, in der der Mensch in seinen sterblichen Händen die Macht hält, alle Arten der Armut zu beseitigen und alle Arten des menschlichen Lebens. Ziemlich guter Redenschreiber.
That both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction.
Kennedy bietet Verhandlungen an. Beide Seiten sollten nach einem Weg für Frieden suchen, sagt er, bevor die Menschheit von der gewaltigen Vernichtungskraft der Atombombe ausgelöscht werde. Absichtlich oder versehentlich.
That they will never be employed, but neither can two great.
Und dann formuliert er das Atombombenparadoxon. Nur wenn die atomare Streitmacht der USA zweifelsfrei stark genug sei, könne man zweifelsfrei sicher sein, dass sie nie eingesetzt werden müsse. Ein Gleichgewicht des Schreckens, das den letzten Krieg der Menschheit verhindern soll. Die Drohung der totalen Vernichtung also soll genau die verhindern. Das war die Logik. Wenn man schnell genug und mit ausreichender Zerstörung auf einen atomaren Erstschlag mit einem Gegenschlag reagieren kann, dann wird der Erstschlag verhindert. Wer zuerst schießt, der lebt nur ein paar Minuten länger als der Gegner. So lang, wie dessen Raketen brauchen, bis sie einschlagen.
Последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. У нас тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал.
Der Kalte Krieg ist lang vorbei. Die Gefahr eines Atomkriegs aber wieder aktuell. Wladimir Putin droht mit dem Einsatz von Atomwaffen und versucht so, den Westen von der Unterstützung der Ukraine abzuhalten. Müssen wir also wieder stärker abschrecken? Brauchen wir wieder ein Gleichgewicht des Schreckens? Bisher schützen uns amerikanische Atomwaffen. Nukleare Teilhabe heißt das. Aber wird das so bleiben? Müssen auch wir mit Atomwaffen aufrüsten? Braucht die EU, braucht Deutschland Atomwaffen, um Putin oder andere Machthaber von einem Angriff abzuhalten? Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Heute mit der Geschichte der Atombombe, ein Thema, das sich viele Hörerinnen und Hörer gewünscht haben. Ich bin Jörg Biesler. Sommer 1945. Der britische Landsitz Farm Hall zwischen Wald und Wiesen nordwestlich von Cambridge. Die Alliierten haben Deutschland besiegt. In Europa ist der Zweite Weltkrieg zu Ende. Die Briten haben in Farm Hall 10 deutsche Kernphysiker interniert. Die Deutschen genießen die Annehmlichkeiten des Landlebens, aber eigentlich sind sie dort, weil die Alliierten wissen wollen, wie weit sie mit ihrer Forschung gekommen sind. Der Kopf der Forscher ist der Superstar der Physik, Werner Heisenberg, Nobelpreisträger 1932. Er leitete das Uranprojekt. Das war der deutsche Versuch, eine Atombombe zu bauen. Am 6. August 1945 spielen die Briten den deutschen Physikern die Nachrichten der BBC vor.
The first atomic bomb has been dropped by a United States aircraft on the Japanese city of Hiroshima.
Die Briten wollen sehen, wie die deutschen Physiker auf die Nachricht vom ersten Atombombenabwurf der Menschheitsgeschichte reagieren, am 6. August 1945 auf Hiroshima. Die Deutschen halten diese Nachricht für einen Trick, mit dem die Briten ihnen Informationen entlocken wollen. Werner Heisenberg kann nicht glauben, dass die Amerikaner schon so viel weitergekommen sind bei der Entwicklung der Atombombe.
Da gibt es im Kern unterschiedliche Reaktionen. Also von Hahn ist wohl verbürgt, dass er nahezu kollabiert ist angesichts der Nachricht und sich selber intensiv Vorwürfe gemacht hat, also sich selber auch für verantwortlich hält und das auch dann ausdrücklich festhält in der Form. Heisenberg hingegen spiegelt eigentlich die Reaktion, die sie nahelegen. Also im Kern eigentlich Unglaube. Und er meint, das kann im engeren Sinne trotz der exorbitanten Sprengkraft dieser Bombe auf Hiroshima, das kann keine kernphysikalische Reaktion gewesen sein.
Das ist Michael Jonas, Historiker an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg.
Das hat auch durchaus Konfliktpotenzial, wenn man so möchte, unter den internierten Wissenschaftlern, weil einige durchaus auch so eine Form der Rechtfertigung einfordern und im Kern eigentlich auch die eigene Verantwortung diskutieren wollen. Und das perlt dann anderen in der Situation ab.
Die deutschen Physiker dachten lange, dass Deutschland international weit vorn ist in der Kernforschung und können kaum glauben, dass die Amerikaner das deutsche Uranprojekt überholt haben.
Das Uranprojekt selber geht im Kern zurück auf die Massierung, sag ich mal, an insbesondere physikalische Expertise in Deutschland, eigentlich seit dem späten Kaiserreich und dann seit den 1920er Jahren. Deutsche Universitäten sind in dem Bereich enorm profiliert und sind auch größtenteils verantwortlich, auch teilweise ausländische Wissenschaftler attrahierend für die zentralen Entdeckungen. Also Werner Heisenberg wäre beispielsweise mit seinen quantenphysikalischen Grundlagen Mitte der 20er Jahre zu nennen. Oder dann auch so als, ich sag's mal etwas salopp, als Wurmfortsatz des Ganzen 1938, die am Kaiser-Wilhelm-Institut erfolgende Kernspaltung durch Otto Hahn dann interpretiert von Lise Meitner. Und die Kernspaltung selber hat natürlich auch militärische Nutzungsmöglichkeiten.
Zu Kernspaltung und Kernenergie haben wir schon eine Folge gemacht bei der Restesgeschichte. Das deutsche Uranprojekt zielte auf die militärische Nutzung.
Sodass also ab den späten 30ern, insbesondere mit Kriegsausbruch, sich so eine gewisse Verdichtung, wenn man so will, der Expertise ergibt in Berlin. Man bemüht sich also darum, dort das, was an Expertise im Land verblieben ist, zu bündeln. Schafft das Uranprojekt mit dem Interesse erst einmal innerhalb eines Reaktors eine kontrollierte nukleare Kettenreaktion herzustellen. Das misslingt aber den gesamten Krieg über. Werner Heisenberg übernimmt das Projekt, wenn ich dies richtig vor Augen habe, 1942, ist aber vorab auch bereits involviert. Im Kern muss man sagen, läuft das Ganze auf einen ziemlichen Rohrkrepierer hinaus, weil noch nicht einmal diese ganz grundsätzliche Prämisse, nämlich die Herstellung einer kontrollierten nuklearen Kettenreaktion, gelingt. Man schafft es noch nicht einmal adäquat, einen belastbaren Reaktor, der dazu in der Lage ist, zu bauen. Das hängt zum einen mit Ressourcenmangel zusammen, zum anderen auch mit dem Umstand, dass dieses Uranprojekt prinzipiell erst einmal vergleichsweise so eine nachgeordnete Rolle spielt in der Prioritätensetzung des NS-Regimes. Also die Relevanz, wenn man so möchte, des Zugriffs auf die Atombombe lange Zeit, wenn überhaupt, nur von den Physikern dort vor Ort erkannt wird. Eigentlich hat das Uranprojekt eher indirekte Folgen, und zwar in der Wahrnehmung, im Wahrnehmungshorizont, insbesondere in Nordamerika. Weil dort also die, primär muss man sagen, die Emigranten, also wenn man so will, exemplarisch verdichtet in einer Figur wie Albert Einstein, zeitnah registrieren, dass Hitler prinzipiell in der Lage sein könnte, mit der verbliebenen Expertise der deutschen Physik, wenn man es so interpretieren will, der Begriff ist besetzt, aber damit meine ich die in Deutschland verbliebene Physik, gegebenenfalls eine Atombombe zu kreieren. Und dies führt dazu, dass man ab den frühen 40er Jahren in Amerika mit viel größerer Systematik, viel größerer Bindung, Konzentration an einem eigenen Atombombenprojekt arbeitet, das von Christopher Nolan in dem Oppenheimer-Film halt entsprechend lebhaft und bildgewaltig dargestellt worden ist.
Julius Robert Oppenheimer ist sozusagen der Werner Heisenberg der Vereinigten Staaten. Er leitet das Manhattan-Projekt, in dem die USA erfolgreich eine Atomwaffe entwickeln. Oppenheimer gilt daher heute als Vater der Atombombe und spätestens seit Christopher Nolans Oscar-prämierten Film über ihn ist er weltweit bekannt. Oppenheimer baut die erste Atombombe und zündet sie erfolgreich. Kurze Zeit später wird sie im Krieg gegen Japan eingesetzt. Die Entwicklung der Bombe aber ist eine Reaktion auf das deutsche Uranprojekt. Also nochmal zurück in die Zeit unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg. Es gab aber schon vor dem Beginn des Krieges einen Brief von Physikern aus Deutschland, unter anderem von Albert Einstein. Und die haben den amerikanischen Präsidenten davor gewarnt, dass die Deutschen eine Atomwaffe bauen könnten. Ist das der Anlass gewesen für die USA, selbst Atomwaffen zu entwickeln?
Richtig. Diese amerikanischen oder emigrierten Atomphysiker wie Einstein und andere, die kannten ja ihre Kollegen in Deutschland und die haben das ihnen durchaus zugetraut, dass sie in der Lage sein würden, eine solche Waffe zu bauen.
Philipp Gassert ist Historiker an der Universität in Mannheim. Er forscht da zum 20. Jahrhundert und zu den transatlantischen Beziehungen.
Roosevelt hat daraufhin das aufgegriffen und tatsächlich das sogenannte Manhattan-Projekt dann in Auftrag gegeben.
Ein streng geheimes Projekt, das US-Präsident Franklin D. Roosevelt für nötig hält, um den Plänen der Deutschen etwas entgegenzusetzen. Die amerikanische Atombombe.
Da kam noch ein bisschen was dazwischen. Sie haben erwähnt, dass der Brief schon vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, also 39 oder so, 40 dann der Überfall auf Frankreich und der rasche Vormarsch Deutschlands in Europa. Und das hat natürlich zusätzlich die Alarmglocken in den Vereinigten Staaten klingeln lassen. Und man war sich sicher, man müsste dieser Nuklearentwicklung in Deutschland zuvorkommen müssen. Das war das eine. Und das andere, was auch zu dem Manhattan-Projekt gehört, man wollte Informationen darüber bekommen, also wie weit die Deutschen denn tatsächlich sind. Und mit dem Vorrücken der alliierten Truppen wurden auch immer entsprechend Untersuchungen angestellt, weil man sich nicht sicher sein konnte lange Zeit, ob Deutschland tatsächlich in der Lage sein würde, eine funktionsfähige Atombombe zu bauen. Ja, seit dem Herbst 1944 war eigentlich klar, dass es das Deutsche Reich nicht mehr schaffen würde. Einfach auch deshalb, weil das Land so weitgehend zerstört war und auch schon reduziert in seinem territorialen Ausmaß, dass die Amerikaner das eigentlich nicht mehr befürchten mussten.
In den USA ist dieses Manhattan-Projekt dann ein gigantisches, muss man sagen, angeführt vom Physiker Robert Oppenheimer. Zeitweise haben da mehr als 100.000 Leute mitgearbeitet. Wie hat man das überhaupt geheim halten können?
Naja, so ganz geheim halten konnte man es nicht, aber es gab natürlich verschiedene Laboratorien, in denen das stattfand. Es gab natürlich dieses Testgelände in New Mexico. Also deswegen bin ich da ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt, wie man genau das geheim halten konnte. Aber es war der Zweite Weltkrieg und es wurde ja sehr viel geforscht und gemacht. Und man hat ja auch es verstanden, andere Waffenprojekte abzuschirmen von der Öffentlichkeit, beziehungsweise diejenigen unter Journalisten oder der Beteiligten, die etwas wussten, die haben natürlich nicht darüber gesprochen. Also es ist der Krieg und Militärgeheimnisse sind ja dann auch mit entsprechenden Strafen beschützt worden in dieser Zeit. Ja, insofern, ich glaube, das konnten schon der eine oder andere wissen, aber es war natürlich nichts, was sozusagen öffentliche Kenntnis war in der Weise, wie das vielleicht heute ist. Ja, also man hat noch niemand hat so richtig verstanden in der Öffentlichkeit, worum es eigentlich geht, ja, mit dieser Atombombe. Das war doch eine relativ arkane Geschichte gewesen.
Muss man sagen, vielleicht sogar, ist jetzt spekulativ, aber dass Deutschland Glück gehabt hat, dass die amerikanische Entwicklung nicht so schnell ging. Denn die Atombombe von den Amerikanern ist ja dann erst gegen Japan eingesetzt worden. Die Amerikaner hätten sich viele tote Soldaten ersparen können bei der Landung in der Normandie, wenn sie über Deutschland einfach mal eine Atombombe abgeworfen hätten.
Richtig, also das gleiche Argument, das man ja später auch gegenüber Japan angewendet hat, zu sagen, also es wird sowohl amerikanischen Soldaten das Leben retten, als übrigens auch der Zivilbevölkerung in dem gegnerischen Lande. Das ist zutreffend, aber natürlich hat Deutschland Glück gehabt, weil der erste Atombombenversuch, der erste erfolgreiche, war ja im Juli 1945 gewesen und zu dem Zeitpunkt lag die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches bereits einige Wochen zurück.
Damit ist auch klar, dass es keine deutsche Atombombe geben wird. Für die Vereinigten Staaten aber ist der Krieg im Sommer 1945 noch nicht vorbei. Japan ist noch nicht besiegt und deshalb läuft das Manhattan-Projekt weiter. Bis zum ersten erfolgreichen Atombombentest am 16. Juli 1945. So sehr Robert Oppenheimer darauf auch hingearbeitet hatte, das Ergebnis schockiert ihn.
Jetzt bin ich der Tod geworden. Der Zerstörer der Welten.
So soll Robert Oppenheimer nach dem Test aus dem hinduistischen Bhagavad Gita zitiert haben. Eine Sammlung ist das alter philosophischer und spiritueller Texte.
Er hat sich ja da große moralische Gewissensbisse gemacht, hat selbst interveniert, hat selber also auch versucht, nochmal den Einsatz zu verhindern. Aber man muss auch sagen, der wusste natürlich, worauf er sich eingelassen hat. Und wie Abschreckung funktioniert, das konnte er sich vielleicht vorstellen. Aber politisch war das noch nicht vorstellbar in der Zeit, ja. Also versuchen Sie jetzt mal der japanischen Regierung, dem japanischen Kaiserhaus, dem japanischen Militär zu erklären, wir haben hier eine Superbombe, die eine Stadt einfach so ausradieren kann. Also solange man nicht den tatsächlichen Beweis geführt hat, ja, warum soll eine gegnerische militärische Macht darauf reagieren? Und das ist, glaube ich, genau das, was auch passiert ist dann im Juli, August 1945. Und man könnte im Übrigen auch in Bezug auf Deutschland das Argument wagen, wäre die Atombombe im Herbst 1944 schon einsatzfähig gewesen. Es gab ja dann die Ardennenoffensive, wo die amerikanischen Truppen noch einmal kurz zurückgeschlagen worden sind. Hätte das auch sehr viele Menschenleben in Deutschland erspart? Naja, denken Sie mal daran, dass die großen Angriffe, Operation Gomorra und ähnliches, also diese auf Dresden oder Pforzheim, also viele der deutschen Städte, die wurden ja erst Anfang 1945 ausgelöscht, ja, durch Luftangriffe. Und da sind Hunderttausende von Menschen akkumuliert gestorben, die bei einem einzelnen Atomwaffeneinsatz mit der Stärke der damaligen Bomben eben nicht gestorben wären.
Um 19.15 Uhr Washingtoner Zeit, schwere Bombe auf Hiroshima abgeworfen. Erste Meldungen sprechen von einem vollständigen Erfolg, der den des Experiments übertroffen hat.
Ein Telegramm an den amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman vom 6. August 1945. Little Boy, so hieß die Bombe, war auf die japanische Stadt Hiroshima abgeworfen worden. Drei Tage später folgt der nächste Abwurf auf Nagasaki. Auch diese Bombe hat einen Namen. Fat Man. Am 9. August um 11.02 Uhr explodiert sie hoch über Nagasaki, abgeworfen von einem amerikanischen B-29-Bomber. Vollständiger Erfolg, wie das in diesem Telegramm heißt. Das bedeutet Hunderttausende Tote direkt durch die Explosionen und später durch Verletzungen oder Strahlenschäden. Ist das denn eigentlich debattiert worden in den USA, dieser Einsatz der Atombombe gegen Japan, oder hat man den einfach durchgeführt?
Man hat das politisch diskutiert, intern diskutiert, natürlich nicht öffentlich diskutiert, weil die Öffentlichkeit wusste nichts davon. Sie wurde erst hinterher darüber informiert, aber es gab natürlich diejenigen, Sie haben Oppenheimer bereits erwähnt, die sich dagegen ausgesprochen haben, diese Waffe auch einzusetzen. Und ich denke, für den amerikanischen Präsident war das Kalkül ein relativ einfaches. Ich bin ein demokratisch gewählter Führer meines Landes. Meine Fürsorge gilt den Bürgern meines Landes. Und wenn ich hier nun eine Waffe habe, die verhindert, dass Millionen weitere amerikanische Soldaten sterben, die vielleicht bei dem Einsatz der Eroberung der japanischen Hauptinseln gestorben wären, dann ist doch die Entscheidung klar. Ich setze diese Atombombe ein, und im Übrigen kann man ja sogar dann das humanitäre Argument in diesem Zeitpunkt 1945 noch machen, dass es auch sehr viele Todesopfer auf der japanischen Seite erspart hat.
Wie kam das denn dann bei der Öffentlichkeit an? Da muss man ja von einer Weltöffentlichkeit sprechen. Dieser erste Atombombenabwurf, war die Öffentlichkeit schockiert?
Nein, die Öffentlichkeit war nicht schockiert und hat das auch noch nicht so richtig verstanden und einordnen können, so wie wir das heute im Rückblick tun. Es war eine neue Waffe, aber es war eine neue Waffe, die durch eine einzige Bombe sehr viele Todesopfer verursacht, aber sie ordnet sich ein in einen Kontext eines Luftkrieges, der schon Millionen Menschen das Leben gekostet hat, ja. Man hatte keine öffentliche Vorstellung davon, was Radioaktivität bedeutet. Auch das sind alles erst Dinge, die so in den 1950er Jahren richtig präsent werden, sowohl in der amerikanischen als auch in der internationalen Öffentlichkeit. Und was die Gefahr ist, die von den Atombomben ausgeht, ist eigentlich den meisten erst so richtig mit der Kuba-Krise klar geworden.
Hatte die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten dann als einziges Land der Welt über die Atombombe verfügt haben, was an der Position der Vereinigten Staaten in der Welt verändert?
Also der Zweite Weltkrieg hat etwas an der Position der Vereinigten Staaten in der Welt verändert. Der Zweite Weltkrieg war ja einer, der den USA aufgezwungen wurde. Sie wurden zweimal angegriffen, einmal in Pearl Harbor, daraufhin erfolgte die die Kriegserklärung auch des Deutschen Reiches gegenüber den USA. Und das, wovor Roosevelt lange gewarnt hatte, ne, auch vor dem Hintergrund dieser Briefe von Einstein und anderen, das war nun eingetreten. Und die isolationistische Position, die ja dominant gewesen war in den USA, nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er und den 30er Jahren, sich eben nicht zu beteiligen an diesen Kriegen. Ja, diese isolationistische Position war besiegt und konnte auch sich nicht mehr durchsetzen nach 1945. Erst heute erleben sie wieder, dass der Isolationismus Oberhand gewinnt. Aber da hat auch eine große Rolle gespielt, dass die Sowjetunion sehr schnell nachziehen konnte, dass die Sowjetunion ihrerseits Atombomben und auch Wasserstoffbomben entwickelt hat und dadurch das Bedrohungsszenario für die USA ein solches gewesen ist, dass man sich sagte, nee, wir können nicht mehr zurück in eine Zeit wie vor 1939, 1940, als uns im Grunde niemand etwas antun konnte, weil wir ja zwischen zwei Ozeanen liegen und im Grunde nur sehr schwache Staaten im Norden und Süden haben. Also da ändert sich die geostrategische Situation und das wird allmählich immer stärker im amerikanischen Bewusstsein. Und der Punkt, wo es endgültig klar ist, ist die Kuba-Krise 1962.
Auf die Kuba-Krise kommen wir gleich nochmal zurück. Jetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, sind die USA das einzige Land auf der Erde, das über die Atombombe verfügt. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war die Atombombe möglicherweise für die Vereinigten Staaten auch ein Ausgleich der sowjetischen Überlegenheit bei den konventionellen Waffen. Also da hat man darauf gesetzt, wie eine Art Lebensversicherung.
Richtig, aber die USA haben schon immer darauf gesetzt, durch technologische Überlegenheit die Opfer an eigenen Menschenleben, Soldaten und so weiter zu minimieren. Schauen Sie sich mal die Opferzahlen des Zweiten Weltkrieges an. Die USA hatten also weniger tote Soldaten im Zweiten Weltkrieg als während des Bürgerkrieges des 19. Jahrhunderts und der exorbitante Blutzoll der Roten Armee ist um so vieles höher als der, den die USA leisten mussten in diesem Krieg. Also die Amerikaner haben schon immer, und das zieht sich aber auch durch, bis heute sehr stark auf technologische Lösungen gesetzt, überlegene Waffentechnik, auch um das eigene Personal zu schonen. Und das ist natürlich eine urdemokratische Sache, ja, dass sie die Leute nicht einfach verheizen, die eigenen Bürger, die eigenen Wähler, so wie sie das ja jetzt auch wieder erleben in dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dass man das eigene Personal verheizt und relativ rücksichtslos damit umgeht. Und das ist nichts, was eine Demokratie macht, ja, weil am Ende wird das von den Wählerinnen und Wählern nicht gutiert.
Die Alliierten des Zweiten Weltkriegs werden gleich danach Gegner. Es gilt nun, Einflusssphären auf der Welt abzustecken und zu sichern. Und der Sowjetunion gelingt schon 1949 der Bau einer eigenen Atombombe. So beginnt das atomare Wettrüsten im Kalten Krieg. Die Strategie der gegenseitigen Abschreckung führt dazu, dass viel mehr Waffen produziert werden, als für einen Krieg notwendig wären. Warum eigentlich? Einmal vernichten hätte doch gereicht.
Das ist so ein vicious circle gewesen. Also das hat sich sozusagen hochgeschaukelt in einer grotesken Vorstellung. Man müsste eine Zweitschlagfähigkeit entwickeln. Sprich, wenn schon einmal die Atomwaffen ausgetauscht worden waren in einem ersten Gefechtsschlag, dass man dann auch immer noch weitere Waffen hätten, die den Gegner endgültig besiegen könnten. Was natürlich völlig verrückt ist, ja. Aber es war so ein System, das in sich selbst stimmig war und einfach immer weiter gelaufen ist. Man kann die Leute nicht dreimal töten, sage ich jetzt etwas flapsig. Das hatte irgendwann keinen militärischen Nutzen mehr. Aber das war so eine Prestigefrage zwischen den beiden Supermächten. Und es gibt natürlich dann einen industriell-militärischen Komplex auf beiden Seiten, der auch ein Interesse daran hat, dass neue Waffen entwickelt werden, dass neue Systeme verkauft werden. Also das sind dann sehr tief eingewurzelte Interessen, sehr eng verbunden mit dem Militär, mit bestimmten Forschungseinrichtungen, Los Alamos und so weiter. Also das hatte dann so eine Art Selbstläufertum, hatte sich da herausgebildet, dass man, glaube ich, nicht mit dem Grundprinzip der Abschreckung am Ende noch begründen konnte. Das war natürlich kritisiert worden schon sehr stark, im Westen jedenfalls, in den 1960er Jahren. Aber die Vorstellung, man würde atomar unterlegen sein können, wenn die andere Seite mehr Atomwaffen hat oder präzisere Atomwaffen hat, solche, die mehrere Sprengköpfe transportieren können. Da gibt es ja dann verschiedene Entwicklungsschritte und auch technologische Innovationen im Laufe dieser Jahrzehnte. Also das hat dazu geführt, dass man immer weiter aufgerüstet hat und dann Ende der 60er Jahre wird ja dann der Gipfel der Anzahl der Atomraketen in der Welt erreicht. Und das hat dann aber am Ende auch dazu geführt, Kuba-Krise wiederum nochmal auch als ein schockierender Einschnitt, dann braucht es ein paar Jahre, aber dass man dann in den 70er Jahren auch echte Abrüstungsabkommen geschlossen hat.
Kurz zuvor ist man nah dran am Atomkrieg. In der Kuba-Krise im Oktober 1962. Übrigens eine Folge des atomaren Wettrüstens. Die Sowjetunion stationiert nuklearbestückte Mittelstreckenraketen auf Kuba und damit so nah an den USA, dass die auf einen Erstschlag kaum mehr reagieren könnte. Die USA entscheiden sich für eine Seeblockade. Die Flotten stehen sich gegenüber. Präsident Kennedy richtet sich in einer Fernsehansprache an die Bürger der Vereinigten Staaten.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island.
Sie haben die Kuba-Krise erwähnt, also da haben wir eine Situation, wo der Kalte Krieg beinahe ein heißer wird. Wie nah war die Welt damals an einem Atomkrieg?
Das kommt ein bisschen drauf an, wen Sie da fragen. Es gibt einige, die der Meinung sind, dass tatsächlich sowas wie ein atomarer Schlagabtausch hätte ausgelöst werden können. Es gab natürlich ein sehr enges Gespräch mit dem damaligen russischen Botschafter in Washington. Also es gab Kommunikationslinien, es gab Austausch und am Ende haben bekanntlich die russischen Frachter dann beigedreht, aber wissen heute, dass scharfe Atomwaffen sich bereits auf Kuba befunden hatten. Ich glaube, dass die Kuba-Krise am Ende gezeigt hat, dass die Abschreckung auch funktioniert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ja die USA, das wurde damals öffentlich nicht so laut angekündigt, ihrerseits darauf verzichtet hat, auf bestimmte Raketen, diese Jupiter-Raketen, die in der Türkei stationiert waren. Das heißt also, jede Seite ist etwas zurückgerudert. Die amerikanische Seite, weil sie es mit einer freien Öffentlichkeit zu tun hat, hat etwas darüber hinweg gesehen, den Preis, den man bezahlt hat. Das hat man nicht groß an die Glocke gehängt. Naja, und auch die Sowjets haben am Ende ein Interesse darin gesehen, dass man es hier nicht zum Letzten kommen lässt. Ne? Und daraus hervorgegangen sind ja dann verschiedene Abrüstungsverträge, diese ganze Phase der Détente, der Abrüstung der 60er und 70er Jahre ist im Wesentlichen ein Ergebnis der Kuba-Krise gewesen.
Nochmal Michael Jonas.
Das Bemerkenswerte an der Kuba-Krise ist, glaube ich, tatsächlich der Umstand, dass sich sowohl Kennedy als auch Khrushchev von den ursprünglich gegebenen Parametern der Nuklearlogik, also Massive Retaliation, entfernen und anfangen, komplexer insgesamt über die Nuklearrisiken nachzudenken. In Amerika führt dies unter anderem dazu, dass Kennedy, der im Rahmen der Kuba-Krise bereits Expertengremien einberuft, sich darum bemüht, die Entscheidungsfindung zu politisieren, also in die Hände des amerikanischen Staatspräsidenten zu überführen und damit auch die militärische Elite mehr oder minder entmündigt. Und seitdem haben wir auch dieses Bild erst, dass also der amerikanische Präsident mit einem Koffer mehr oder minder mit der entsprechenden Einsatzprogrammatik sich überall hin bewegt. Und auf Khrushchevs Seiten findet sich ein ähnlicher, nennen wir es mal Lernprozess. Khrushchev selber emanzipiert sich von den radikaleren Elementen, die also tatsächlich intendieren, das Nuklearpotenzial auf Kuba entsprechend zu nutzen. Und gleichzeitig entfremdet er sich auch ganz bewusst Fidel Castro, den er versucht einzuhegen. Castro tritt als Radikalinski auf und als Advokat eines nuklearen Erstschlags gegen die Vereinigten Staaten, was natürlich dann zwingend auch zur Auslöschung Kubas aller Wahrscheinlichkeit nach geführt hätte. Das nimmt Castro aber aus diesem revolutionären Gestus der späten 50er, frühen 60er entsprechend in Kauf, sodass wir hier also im Kern eigentlich Lernprozesse im Anschluss an die Kuba-Krise feststellen müssen, die dann im Verlauf der 60er zu einer komplexeren Dynamik, differenzierteren Mechanismen auch der Konflikteinhegung und der Eskalationseinhegung letztlich führen.
Aber da haben wir schon wieder das Paradoxon. Also die Aufstellung von Atomwaffen oder die drohende Aufstellung von Atomwaffen wird quasi dadurch verhindert, dass es Atomwaffen gibt.
Das ist so, ja. Und da aber in der menschlichen Imagination relativ klar ist, was Atomwaffen bedeuten, und in den 60er Jahren versteht das jeder und jede, ist auch irgendwo klar, dass diese Abschreckung schon so eine funktionsfähige Möglichkeit sein könnte, einen Krieg zu verhindern. Und es ist ja auch tatsächlich zu keinem Krieg zwischen den Supermächten gekommen. Es gab die sogenannten Stellvertreterkriege, die also am Horn von Afrika, im südlichen Afrika und so weiter stattgefunden haben. Das heißt, die beiden großen Mächte, die Supermächte, haben schon versucht, sich in der sogenannten Dritten Welt jeweils die Positionen abzujagen. Aber man hat eindeutig die Demarkationslinie des Kalten Krieges in Europa respektiert und auch in Asien übrigens, wenn Sie jetzt an die Teilung Koreas denken, hat man das respektiert. Insofern hat die Abschreckung funktioniert.
Für Deutschland sind Atomwaffen nach dem Zweiten Weltkrieg undenkbar. Im Deutschlandvertrag, der das Besatzungsstatut der Alliierten in der Bundesrepublik 1955 beendet, verpflichtet sich das Land, auf Atomwaffen zu verzichten. Im gleichen Jahr wird die Bundesrepublik Mitglied der NATO und damit profitiert sie von der sogenannten nuklearen Teilhabe. Mitglieder ohne Atomwaffen werden von den Atommächten USA, Großbritannien und Frankreich geschützt. Im Kalten Krieg lagern tausende amerikanische Atomsprengköpfe in Deutschland.
This is the US Army's largest field artillery weapon. It weighs 85 tons, but it can go anywhere artillery goes. It is manned like any other artillery piece. Today, it is thoroughly integrated in NATO's defense system. Should the Soviets attack any one of NATO's 14 nations, atomic guns will fire.
Über Atomwaffen verfügt man in Deutschland, das muss man sagen, historisch aus guten Gründen nicht. Aber die nukleare Teilhabe delegiert ja eine Teilverantwortung auch an Nicht-Atommächte im Zusammenhang der NATO. Also es sind unter anderem ja doch rechte kapitale nukleare Ressourcen auf deutschem Boden stationiert gewesen im Kalten Krieg und sind dies ungebrochen.
Nochmal Michael Jonas.
Und man hat beispielsweise Teil an dem gesamten operativen, dem planerischen Prozedere, das auch einer Nutzung von Atomwaffen vorausgeht, über die Nuclear Planning Group beispielsweise der NATO, die ab Mitte der 60er Jahre das alles koordiniert, wenn man so möchte. Also man ist eigentlich, ob man möchte oder nicht, bereits Teil dieser gesamten Logik einer NATO-nuklearen Verteidigungspolitik. Die NATO ist, und auch das hat man in Deutschland sich, glaube ich, lange Zeit einfach nicht bewusst gemacht, unter anderem auch vielleicht sogar primär eine nukleare Allianz, also ein Bündnis, das auf genau dieser nuklear-sicherheitspolitischen Dimension basiert.
Das ist interessant. Da haben Sie natürlich völlig recht. Aber es wird von der deutschen Bevölkerung wahrscheinlich anders gesehen. Oder sagen wir mal, es wurde lange gar nicht gesehen, dass man Teil der NATO und damit auch der atomaren Verteidigungsstrategie ist. Sondern man hat in Deutschland eigentlich gedacht, naja, wir hatten ja auch die Friedensbewegung in den 70er und 80er Jahren ganz intensiv. Wir sind eigentlich die Guten, wir wollen den Frieden. Und wie der zu stabilisieren ist, darüber mussten wir uns nicht so viele Gedanken machen. Das konnten wir sozusagen ein bisschen an die Bündnispartner delegieren.
Exakt, das charakterisiert tatsächlich das Dilemma, in das wir uns selber manövriert haben. Nun muss man sagen, der Begriff der Zeitenwende, den Olaf Scholz ja nicht umsonst gewählt hat, als Metapher für das, was sich da gerade verändert, versucht ja im Kern diese Entwicklung des letzten Jahrzehnt, der letzten 15 Jahre, wenn man so will, entsprechend zu verdichten, und wird dem ja auch durchaus als Metapher zumindest gerecht, wenn auch nicht notwendigerweise in der Praxis. Also wir leben einfach ganz offensichtlich unter gänzlich veränderten Umständen, nicht erst seit 2022, aber die Aggression Putins, Russlands gegen die Ukraine hat uns das, glaube ich, besonders lebhaft und intensiv schmerzlich deutlich gemacht. Insofern denke ich mir, ist eine Zeit zum Umdenken gekommen und vor allen Dingen auch eine Zeit, in der man anfängt, im öffentlichen Raum anders über solche Fragen nachzudenken.
Deutschland rüstet wieder auf, weil es sich von Russland bedroht fühlt. Dabei sah es doch eigentlich so aus, als ob nach Jahrzehnten des heißen und des kalten Kriegs in Europa der Frieden nahe sei. Mindestens sowas wie Entspannung. Es gab Abrüstungsverhandlungen und auch tatsächlich Abrüstung des nuklearen Arsenals.
Also wir sagen Deutschen immer Atomwaffensperrvertrag, aber gemeint ist, dass Atomwaffen nicht weitergegeben werden dürfen an dritte Staaten von den Atommächten, also dass man sich darauf verpflichtet, solche nicht zu erwerben. Und davor gab es schon 1963 das Abkommen über den Teststopp, also nicht mehr in der Atmosphäre, Atomversuche durchzuführen. Was im Übrigen auch eine Reaktion darauf war, dass es nun wissenschaftliche Erkenntnisse gab, dass also die Radioaktivität in der Atmosphäre stark zugenommen hat und dass das eine unmittelbare Bedrohung der menschlichen Gesundheit ist.
1954. Das japanische Fischerboot Daigu Fukuryu Maru ist im Pazifik in der Nähe des Bikini-Atolls unterwegs. 23 Fischer sind an Bord, als die USA in unmittelbarer Nähe testweise eine Atombombe zünden. Die radioaktive Asche der Bombe trifft das Boot und die Fischer, die verstrahlt werden und kurz danach schwer erkranken. Das Leid der Fischer sorgt weltweit für Entsetzen und wird zum Symbol für die Gefährlichkeit von Atomtests und deren radioaktiver Strahlung. Das Unglück befeuert die Diskussionen über die Beschränkung von Atomtests.
Und daraufhin kommt es also zu einer massiven Reflexion in der Populärkultur. Die Godzilla-Filme entstehen, es entstehen diese Monsterfilme. Also das hat alles so mit der Veränderung von Genetik durch diese Atomwaffenversuche zu tun, wo also dann sehr stark öffentlich darüber gesprochen wird, was das heißt. Ja. Und ein Ergebnis davon ist, dass man eben diese atmosphärischen Tests verbietet, sie unter die Erde verlagert. Und ich finde es hochinteressant, dass zum Beispiel Trump angekündigt hat, er würde gerne wieder atmosphärische Atomtests aufnehmen. Ja, dass also wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo bestimmte Erfahrungen, die wir im Kalten Krieg schon hatten und die auch zu bestimmten Verträgen geführt haben, plötzlich obsolet sind.
Ich bin in den 80ern groß geworden und hatte damals ziemliche Angst vor einem Atomkrieg, wie viele in meiner Generation. Und diese Angst, die hat uns zu Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss und die Aufstellung von Pershing-2-Raketen getrieben. Wir glaubten, vielleicht ein bisschen naiv, an Frieden schaffen ohne Waffen. Nach dem Mauerfall, da schien es ja dann so, als ob die nukleare Abschreckung nicht mehr nötig wäre und als könnten wir zu einem soliden Frieden kommen. Es gab auch Abrüstungsverträge, aber heute zeigt sich, die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt.
Ich bin ja selbst ganz wie Sie vom Sozialisationshintergrund, also Kind dieser Zeit und war ganz ähnlich bewegt. Das Ganze hat ja eine Tradition, die auch in die Frühphase der Nukleargeschichte zurückreicht. Also wir haben relativ früh bereits selbst auf wissenschaftlicher Seite eine gewisse Reserve, wenn man so möchte, und Versuche innerhalb der Vereinten Nationen, dieses neue Phänomen, die Atomwaffe einzuhegen mit großer Systematik. Das wird verweigert von Seiten der Amerikaner, die ihr Atomwaffenmonopol im Kern in den späten 40ern entsprechend beibehalten wollten. Im Kern finden wir seit den späten 50ern bereits, lange vor der eigentlichen Friedensbewegung, wie wir sie kennengelernt haben im Laufe der 70er und langen 80er Jahre, bereits eine systematische Opposition tatsächlich zur nuklearen Militarisierung, wenn man so möchte, von Sicherheit. Das hat also durchaus eine Tradition und eine große innere Legitimität zweifelsohne. Die Problematik, die ich sehe, ist im Übrigen, das würde ich noch anfügen wollen, dem trägt ja auch die NATO bemerkenswerterweise Rechnung. Also die NATO selber reagiert ja auf den Zusammenbruch des Sowjetblocks mit einem völligen Wandel. Also die NATO Partnership for Peace Initiative bezieht ja Russland unter anderem im Verlauf der 90er auch ganz bewusst mit ein. Also der Versuch eigentlich im Kern nach dem Kalten Krieg so etwas wie mindestens ein Modus vivendi, aber doch eigentlich so etwas zu etablieren, eine belastbare, konsolidierte Weltordnung. Der Begriff der Friedensdividende geht ja auch auf diesen Kontext zurück. Peace Dividend wird zuerst im öffentlichen Raum verankert von zwei kalten Kriegern par excellence, also George Bush Senior, dem amerikanischen Staatspräsident der späten 80er und frühen 90er auf der einen Seite und Margaret Thatcher auf der anderen, die zum ersten Mal von einer Friedensdividende sprechen, aber etwas leicht anderes meinen, als wir heute darunter verstehen oder missverstehen. Also das ist im Kern zweifelsohne der Versuch, auch unter anderem über Rüstungsabbau, Abrüstung in großer Systematik, den Frieden zu sichern, aber auch aus dem, was man im Verlauf der 80er investiert hat, im Rahmen der NATO-Nachrüstung, des NATO-Doppelbeschlusses, dann eine Dividende zu ziehen im weitesten Sinne, ohne dabei die Verteidigungs- und Wehrfähigkeit, wenn ich es mal so apostrophieren darf, der NATO zu kompromittieren. Und daraus ist als sich verselbstständigender Begriff im öffentlichen Raum gerade in Deutschland eine Friedensdividende geworden, die ungefähr das spiegelt, was Sie eben charakterisiert haben. Also im Kern eigentlich mehr oder minder die Illusion, fast die Utopie der perpetuierten Abwesenheit von Krieg oder zumindest von Krieg, wie er uns alltäglich erfahrbar sein könnte. Und das macht es natürlich nicht weniger problematisch, wenn Krieg dann von außen an uns herangetragen wird, auf die Art und Weise, wie dies 2022 jetzt in exemplarischer Verdichtung geschehen ist. Aber im Grunde selber blicken wir nicht mehr auf diese utopischen Vorstellungen der frühen 90er Jahre, sondern eigentlich seit gut zwei Jahrzehnten auf eine zunehmend kompliziertere, multipolare Welt, die uns mit enormen Problemen befrachtet.
Im Grunde haben wir uns als Deutsche vielleicht ein bisschen zu sehr in die Friedenssehnsucht und Friedensutopie geworfen?
Der Auffassung bin ich schon, aber ich glaube nichtsdestoweniger, weil wir jetzt als Zeithistoriker langsam anfangen können, diesen Komplex, sagen wir mal der 90er, der unmittelbaren nachkalte Kriegsordnung, auch zu historisieren. Ich glaube, dass man von deutscher Seite durchaus auch gezwungen ist, mehr oder minder die ein oder andere Lektion zu ziehen und ernst zu nehmen. Also vor dem Hintergrund beispielsweise, wenn Sie sich vor Augen führen, die Transformation unter anderem zuerst der Sozialdemokratie, vor dem Hintergrund des Kosovo-Krieges oder auch der Grünen Partei. Da wird schon deutlich, dass sich auch im parteipolitischen Spektrum einiges verschiebt, bis hinein zu Robert Habeck und Annalena Baerbock in ihren jetzigen Funktionen. Wenn man da die grüne Ukraine-Politik beispielsweise anlegt, dann registriert man schon, was für eine fundamentale Transformation mit dieser Partei vonstatten gegangen ist, die ja ursprünglich Ausdruck eigentlich zentraler Ausfluss gesellschaftspolitisch der Friedensbewegung gewesen ist, nicht wahr? Also ich glaube schon, dass man im deutschen öffentlichen Raum Entwicklungen im Allgemeinen beobachten kann, aber die Entwicklungen sind insbesondere für die Anrainerstaaten, alles durch die Bank, NATO-Verbündete, einfach zu zähflüssig, zu behäbig, zu wenig selbstbewusst in vielerlei Hinsicht. Das gilt zumal für Ostmitteleuropa, also für den gesamten postsowjetischen Raum, der natürlich im Hinblick auch auf den geostrategischen Bezug nach Russland eine gänzlich andere Perspektive kultiviert, aber auch für die nordischen Staaten und zweifelsohne auch für unseren engsten Bündnispartner im Europäischen Unionszusammenhang, nämlich Frankreich.
Im November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Und es könnte sein, dass der dann wieder Donald Trump heißt.
Also wenn das so wäre, wäre es eine äußerst schwierige Lage. Und da wäre also sehr viel Fantasie und diplomatisches Geschick gefragt. Es heißt nicht, dass ein aggressives Russland unter Putin jedes Land einfach angreift, das keine Atomwaffen hat. Aber naja, also die Erfahrung ist schon, die Ukraine hat eben keine Atomwaffen, ist auch nicht Teil des Bündnisses der NATO und sie war schutzlos gegenüber Russland unter einem aggressiven Präsidenten. Das wollen wir natürlich nicht, ja. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass Russland nicht sofort einen ganz großen Landkrieg oder sowas beginnt. Dafür hat es auch gar nicht die Ressourcen, aber es würde natürlich versuchen, die Verteidigungsfähigkeit des Westens etwa im Baltikum auszutesten. Also ein Verschwinden der Nukleargarantie der amerikanischen würde unsere Verteidigung vor eine völlig neue Herausforderung stellen und wir müssten strategisch ganz neu denken, so wie wir es seit den 50er Jahren nicht mehr getan haben.
Es wäre ja schön, wenn die Welt mit weniger Aggression und vielleicht sogar ganz ohne Atomwaffen auskommen würde. Danach sieht's aber gerade so gar nicht aus. Solange sich die Supermächte so sehr misstrauen, werden sie eher auf als abrüsten. Und absurderweise ist es gerade diese totale Zerstörungskraft der Atomwaffen, die die Eskalation verhindert. Philipp Gassert denkt, aus dieser Lage gibt's derzeit keinen Ausweg.
In einer Welt, in der es einzelne Mächte gibt, die Atomwaffen besitzen und auch damit drohen, sie einzusetzen, kommt man in der Verteidigung nicht ohne Atomwaffen aus. Und das ist leider unsere Welt heute. Das ist übrigens kein Argument gegen die Friedensbewegung. Ich glaube, es war sehr erfolgreich, was man nach dem Ende des Kalten Krieges versucht hat, in den verschiedenen Abrüstungsprojekten. Es ist schlicht und einfach so, dass der russische Präsident sich für einen anderen Weg entschieden hat. Und für uns die beste Lösung ist, die Amerikaner helfen uns weiterhin aus der Patsche, so wie sie das seit Jahrzehnten getan haben. Aber wenn sie das nicht mehr tun, dann müssen wir uns eben der Herausforderung auch stellen.
Der Historiker Michael Jonas kommt zu einem ähnlichen Schluss.
Die Logik funktioniert nur, wenn sie von beiden Seiten entsprechend angenommen wird. Dass dies nicht unendlich als Systemlogik funktioniert, wird ja in der Kuba-Krise verdichtet deutlich, nicht wahr? Und ab da beginnt ja im Kern auch ein Nachdenken über die Eskalationsdynamik, die diesem System entsprechend innewohnt, sodass man dann zu differenzierteren Formen eigentlich unter anderem auch der Rüstungskontrolle, zu vertrauensbildenden Maßnahmen greift, um den Versuch zu unternehmen, den Atomkrieg bei dem gleichzeitig vorhandenen Rüstungsniveau einzuhegen und im Grunde auszuschließen.
Da kommen wir hoffentlich wieder hin, scheint aber derzeit mit Wladimir Putin nicht machbar zu sein. In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht's um Hormone und Hysterie, wie sich der Blick auf die Menstruation verändert hat.
Also ich glaube wirklich, das gibt's immer schon. Also ich kenne keine Kultur, in der das anders war. Menstruation ist eine Sache, da redet man nicht drüber, das zeigt man nicht.
Vielen Dank für Ihre Expertise in dieser Folge an Philipp Gassert und Michael Jonas. An Robert Hausburg für Regie und Produktion, Recherche und Redaktion Monika Dittrich. Wir alle freuen uns über Bewertungen und Kritik und auch über Themenvorschläge. Der Rest ist geschichte@deutschlandfunk.de. Das ist unsere Mailadresse. Die findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Und wir lesen alles, was da ankommt. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss. Und hier noch eine Hörempfehlung von uns. 130 Liter, so viel Trinkwasser verbraucht jede und jeder von uns jeden Tag. Allein 40 davon spülen wir durchs Klo. Ziemlich verschwenderisch, vor allem weil in den letzten Jahren auch in Deutschland das Wasser knapper geworden ist. Um knappes Wasser und die Konflikte darum geht's im Podcast 130 Liter Streit um unser Trinkwasser. Zu hören in der Deutschlandfunk-App oder natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Wichtiges Thema.
Hä, kann ja gar nicht sein. Wie, kein Trinkwasser?
In Stuttgart vor unserer eigenen Nase ist unsere Wasserversorgung privatisiert worden.
Sie verursachen das Problem, Sie müssen das auch lösen.
Grundwasser in Deutschland wird knapper. Immer mehr Menschen hierzulande streiten darum. In Bayern, Berlin, eigentlich in jedem Bundesland. Dabei ist Wasser lebensnotwendig. Und zwar für uns alle. Deshalb habe ich mich mit den LandeskorrespondentInnen von Deutschlandfunk auf die Suche gemacht, um zu verstehen, wo in Deutschland schon heute Menschen dafür streiten, dass sie genügend Wasser bekommen.
Ich würde sagen, das ist so eine der größten Herausforderungen, vor der wir jetzt stehen in Berlin, alle gemeinsam.
Wir haben Geschichten aus ganz Deutschland gefunden. Denn für viele ist der Streit um unser Trinkwasser nicht mehr nur eine Schlagzeile aus den Nachrichten. Der Konflikt bestimmt ihr Leben jeden Tag.
Indem werden wir als Getränkehersteller deutlich schlechter gestellt als die öffentliche Wasserversorgung. Und da fühle ich mich jetzt ganz persönlich ungerecht behandelt.
Warum müssen wir dann die sein? Und Tesla darf seine Gigafabrik ausbauen.
This region has so much water. Look around you.
130 Liter Streit um unser Trinkwasser, der Podcast. Ab sofort zu finden in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.